Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, für die gewissermaßen heute als Arbeitsgrundlage zwei brillante Bücher dienen. Das eine ist schon vor ein paar Monaten erschienen. Für Russland ist Europa der Feind. In dem Andrei Gurkow, der heute unser Gast ist, beschreibt, warum seine Heimat, er ist in Moskau geboren, warum also Russland mit dem Westen gebrochen hat. Die Menschen im Westen, schreibt er, neigen generell dazu, die Heimtücke autoritärer Regime zu unterschätzen. Über den Putinismus haben wir beide bei Ihrem letzten Besuch hier lange gesprochen, der offenbar genau dieses Gefühl adressiert, das für viele Russen mittlerweile irgendwie prägend ist. Diese seltsame Mischung aus Größenwahn und Minderwertigkeitskomplex, so haben Sie das damals beschrieben. Das wiederum wollen wir einfach nicht sehen, sagt Andrei Gurkow. Und der schöne Satz dazu lautet, das größte Problem der meisten deutschen Russlandversteher besteht darin, dass sie leider kein Russisch verstehen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, und das Zweite ist, und das kommt selten vor, das Buch eines Autorenpaares, in dem Fall sogar eines Autoren-Ehepaares, Katja Gloger und Georg Maskolo, die beide eine lange Geschichte mit Russland haben. Die Anfänge ihres beruflichen Lebens sind nämlich eng mit der glücklichsten Phase, so beschreiben sie das, des Kalten Krieges verbunden. Sie war damals Korrespondentin in der Sowjetunion, und zwar für die Kollegen vom Stern, glaube ich, war das. Hat damals den Zerfall des großen Imperiums aus nächster Nähe miterlebt, hat dann später Putin, ich glaube 2002, aus nächster Nähe beobachten können, hat ihn über mehrere Monate begleitet. Er wiederum hat als junger Reporter für Spiegel TV, war das damals, glaube ich, die Wendezeit intensiv begleitet, seine Dokumentation über den Mauerfall von der Ostseite gesehen, hat tatsächlich Geschichte geschrieben, wurde von der UNESCO sogar zum Weltkulturerbe erklärt. Und genau das ist auch dieses neue Buch, eine unglaublich präzise, packend geschriebene Dokumentation der deutschen Russlandpolitik, Titel Das Versagen. Herzlich willkommen Ihnen allen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht fangen wir so an. Offene Frage in die Runde. Über 3,5 Jahre dauert jetzt dieser Krieg in der Ukraine, dieser Angriff. Wie hat dieser Krieg Russland verändert, Frau Gloger?
Ein immer autoritärer auftretender Präsident, der überzeugt ist, dass er diesen Krieg, der für ihn ja nur ein Schlachtfeld in einer wirklich großen Auseinandersetzung ist, eine Auseinandersetzung der russischen Zivilisation, der besten aller Zivilisationen, mit dem Westen. Wladimir Putin ist überzeugt, dass er diesen Krieg gewinnt und ihn weiterführen kann, um eine neue Sicherheitsordnung für Europa zu gestalten, die eine russische Sicherheitsordnung sein soll.
Mit einer russischen Dominanz.
Mit einer russischen Dominanz. Viele Menschen in Russland, so nehmen wir das wahr, sind dieses Krieges müde. Auch wenn man nicht davon spricht, auch wenn es sich so in die Gespräche, in die Küchen zurückzieht, so wie fast schon zu sowjetischer Zeit, als man sich nicht getraut hat, öffentlich etwas zu sagen, aber in der Küche, am Küchentisch, dann schon gesprochen hat. Also dieses Gefühl, da passiert schon etwas Schlimmes und das soll enden. Das ist schon da, glaube ich. Menschen sind müde dieses Krieges, aber sie möchten ein Ende dieses Krieges dann doch am Ende ganz gerne zu russischen Bedingungen.
Herr Gurkow, die gleiche Frage an Sie. Wie hat sich Russland verändert unter dem Eindruck dieses Krieges? Ich erinnere mich, Sie sagten beim letzten Mal hier, da gibt es ein großes Missverständnis. Wir tun häufig so, als sei das Putins Krieg. Sie sagen, das ist nicht Putins Krieg, das ist der Krieg Russlands. Das ist was ganz anderes.
Ja, und dieser Krieg hat Russland endgültig von Europa abgeschnitten. Und Russland will sich nicht mehr als Europa verstehen und ist auch nicht Europa. Und Frau Gloger hat es eben das Schlüsselwort gesagt, Zivilisation. Das ist jetzt die neue These. Russland ist eine selbstständige Zivilisation mit einem eigenen zivilisatorischen Code. Was bedeutet, dass eure Gesetze, die Gesetze der Weltgemeinschaft, eure europäischen Gesetze, Werte für uns nicht gelten. Und diese These wird propagandistisch sehr intensiv besonders nicht nur in den letzten 3,5 Jahren, sondern die ganze Putin-Zeit und erst 25 Jahre an der Macht, aber besonders in diesen 3,5 Jahren so massiv in die Köpfe verpflanzt, dass sie noch viele Jahre in den Köpfen bleiben wird.
Diese Geschichte, die Sie beide jetzt auch aufgeschrieben haben, die Geschichte, über die wir sprechen, die Geschichte der deutschen Russlandpolitik, ist in Wahrheit auch, so sagen Sie, Herr Maskolo, eine traurige Geschichte. Wir waren ja alle voller Hoffnung. 89, plötzlich hört das auf mit dem Kalten Krieg. Sie haben das so beschrieben, wir waren in diesen glücklichsten Momenten des Endes dieser Blockkonfrontation. Da waren Sie beide hautnah dabei, nur um jetzt zu sehen, dass wir in Zeiten leben, die mindestens genauso gefährlich sind wie damals. Wie ist das gemeint?
Das meint, dass wir uns alle nach 1989 und den folgenden Jahren nicht haben vorstellen können, dass wir in so gefährlichen Zeiten leben, in denen wir uns heute tatsächlich wiederfinden. Und das ist auch der Grund für unsere journalistische Reise gewesen. Lass uns doch mal in der Zeit zurückreisen und sagen, was ist eigentlich in der deutschen Russlandpolitik gesehen worden? Was ist nicht gesehen worden? Weil, dass da was Großes schiefgegangen ist, das wissen wir, glaube ich, alle seit dem 24. Februar 2022. Warum es aber schiefgegangen ist, welche Alternativen angeboten worden sind, was nicht gesehen worden ist, darüber wissen wir dann doch erstaunlich wenig. Und der Grund ist im Grunde immer gleich, so eine gewisse Unwillen von Beteiligten, Rechenschaft abzulegen, politischer Spin, gesetzliche Sperrfristen an Dokumenten, sodass wir uns aufgemacht haben und gesagt haben, diese 30 Jahre noch mal anzuschauen, das ist jede Mühe wert.
Absolut. Und für mich fast noch interessanter ist, was man eigentlich alles sehen konnte, wenn man denn wollte. Das ist ja, glaube ich, auch der Grund für diesen Titel, das Versagen. Es ist nicht so, dass man keine Ahnung hatte, mit wem man es da eigentlich zu tun hat. Wann hat das angefangen? Lass uns einmal, ich freue mich so auf diese Zeitreise, die wir jetzt gemeinsam machen. Wir haben Material ausgegraben, auch alte Auftritte von Gerd Schröder gemeinsam mit Putin bei Alfred Biolek und solche Dinge werden wir gleich sehen. Es ist unglaublich, das zu sehen, unglaublich zu hören, wie er da auch redet. Aber wenn wir mal zurückgehen in diese 90er Jahre in Russland, Herr Gurkow, Sie haben bis 93, glaube ich, in Russland gelebt. Was war das für ein Russland damals, mal in kurzen Worten beschrieben?
Es war eine berauschende Zeit, weil das Ende der Sowjetunion, also die Niederschlagung des Augustputsches 91, machte Russland, es war eine Revolution und nach einer Revolution kam die Euphorie. Und dieses Gefühl, ich kann mich sehr gut daran erinnern, es war das Gefühl, ich lebe im freiesten Staat der Welt. Ja, weil klar, es war eine Freiheit des Chaos, aber es war ein positives Chaos. Und die Hoffnung, wir gehen jetzt nach Europa, nach dem Westen, dort, wo wir eigentlich historisch hingehören, so meinten wir. Und das war dieser Momentum, der jetzt ganz anders ist. Jetzt ist dieses Momentum, gerade was wir besprochen haben, wir sind eine eigene Zivilisation, wir kommen ohne euch aus. Damals war das Momentum, gerade in Moskau, gerade bei der Intelligenzia, die ja auch Gorbatschow unterstützte. Das Volk hat ihn ja nicht so sehr unterstützt oder war passiv zumindest. Dieses Bestreben, ja, wir werden ein normales europäisches Land mit euch zusammen. Das war die Stimmung damals Anfang der 90er Jahre, mit all den ökonomischen Schwierigkeiten, die auch da waren.
Es gibt in dem Buch, Herr Maskolo, einen interessanten Satz. Es ist erstaunlich, was deutsche Geheimdienste alles über diesen Mann wussten, als der sich am Silvesterabend 1999 das erste Mal im russischen Fernsehen als neuer Präsident zeigte, blass und schmächtig. Wollen wir einmal kurz reinschauen? Das war sozusagen... Ja. Der Moment, in dem Putin das erste Mal sich vorstellt, was er sagt, ist interessant, aber vor allen Dingen auch, wie er es sagt. Wir schauen mal rein.
Liebe Russinnen und Russen, liebe Landsleute, heute ist mir die Verantwortung des Staatsoberhauptes übertragen worden. Ich möchte warnen, dass jegliche Versuche, die Grenzen der russischen Gesetze und der Verfassung zu übertreten, entschieden unterbunden werden. Die Meinungsfreiheit, die Glaubensfreiheit, die Pressefreiheit und das Eigentumsrecht. Diese grundlegenden Elemente einer zivilisierten Gesellschaft werden vom Staat zuverlässig geschützt.
Und Nochmal, deutsche Geheimdienste wussten ganz früh, wer das ist. Warum? Woher kam diese Information?
Na, er verbringt von 1985 bis 1990 in Dresden als KGB-Offizier. Das ist der Beruf, den er wollte immer Tschechist sein. Er wollte Geheimdienstoffizier sein. So, und normalerweise kriegen deutsche Geheimdienste nicht so viel mit. Was macht jetzt ein KGB-Mann in Dresden? Aber Wladimir Putin hat eine besondere Aufgabe ganz offensichtlich in dieser Wendezeit. Und das ist zu gucken, wie der KGB weiter an Informationen aus Westdeutschland, aus dem vereinten Deutschland kommen könnte. Und so baut er einen kleinen Agentenring auf und stellt sich dabei, man kann es gar nicht anders sagen, nicht sonderlich geschickt an. Jedenfalls ist einer der zentralen Figuren dieses Agentenrings, läuft über zum Verfassungsschutz. Das interessiert so in den frühen 90er Jahren. Wir haben einen Teil der Akten sehen können. Erstmal so richtig niemand. Der Name Wladimir Putin wird sogar falsch geschrieben. Aber dann passiert etwas, nämlich Wladimir Putins große politische Karriere. Er wird erst Ministerpräsident, dann wird er Präsident. Und daraufhin meldet sich dieser frühere Agent von Wladimir Putin nochmal beim Verfassungsschutz und liefert ein richtiges Psychogramm ab über ihn. Und
ist sagt, das Klaus den Zuchold, gut. Über den genau, wir da sprechen?
So, Quelle Pantaleon. Ja. Und die Beschreibung ist ziemlich zutreffend. Mhm. Großrusse, Nationalist, Zyniker, also all das, was wir später bei Wladimir Putin sehen. Nur dass man sagen muss, als er Präsident wird, weiß Wladimir Putin sehr viel über Deutschland. Aber Deutschland, wenn es gewollt hätte auch sehr viel über Wladimir Putin wissen können.
Mal ganz kurz dieser Name, Klaus Zuchold, das ist eine der Stellen, die mir besonders gefallen haben. Sie beschreiben, wie die sich kennenlernen. Zuchold fault Putin, glaube ich, beim Fußballspiel.
Oder wechselseitig, einer spielt Abwehr, der andere spielt Sturm. Aber so Stasi spielt gegen KGB-Fußball, ja, genau. So lernen sie sich kennen. Ja.
So, genau. Und dann liefert er dieses Dossier ab, dann kümmert sich der BND ein bisschen um diesen Zuchold. Und der endet irgendwann mal als Nachtwächter beim ZDF oder was hat er da gemacht?
So ist es. Er arbeitet zeitweilig beim ZDF in Mainz. Wirklich? Als Sicherheitsmann.
Sensationell. Der Typ?
Ja.
Okay. Das heißt, wir haben eine Idee davon, wer das ist. Und wir haben diese Informationen. Warum wollte das keiner sehen? Warum wollte das keiner wissen? Damals schon.
Ja, ich glaube, dass da der erste Moment ist, wo wir nicht vorsichtig genug sind in der Betrachtung. Es gibt ja in dieser Endphase von Boris Jelzin, dem früheren Reformer, dem großen Hoffnungsträger, gibt es die Erkenntnis, dass auf einmal im neuen Russland zu viel alte Sowjetunion steckt. Sehr viele Personen mit einem KGB-Hintergrund bekommen auf einmal ganz außergewöhnliche Karrierechancen. Da ist Wladimir Putin nicht der Einzige. Aber er ist der Einzige, der so hochsteigt. Er ist der Einzige, der es übersteht. Und es gibt keine ausreichende Sensibilität dafür, dass jemand mit einer solchen Prägung auf jeden Fall auch ein sehr problematischer Politiker werden könnte.
Wie würden Sie, Frau Gluger, das Verhältnis Deutschlands zu Russland in der Zeit beschreiben? Was war die Hoffnung?
Die Hoffnung war, dass Russland ein normales europäisches Land werden könnte.
Dieses Bild, sind Sie das mit Wladimir Putin?
Ja, das bin ich. Ja, also 2002, Frisur ist schon auch so ein Thema des Lebens.
Den Prozess gewinnt man gegen den Friseur, ja. Aber den Spaß beiseite. Ja. Das war 2002.
Genau, wir waren in seinem Büro und hatten ihn gebeten, ein Foto mit Selbstauslöser, ein Schwarz-Weiß-Foto mit Selbstauslöser zu machen. Deswegen ist es ein bisschen unscharf, ein bisschen verwackelt. Ja.
Und Sie begleiten den dann über mehrere Monate?
Ja. Immer wieder.
Ja. In verschiedenen, für ein großes Porträt.
Genau, für ein großes Porträt, für den Stern, für den ich damals in Moskau war, aber auch für ein Buchprojekt.
Und welchen Mann haben Sie damals erlebt? Können Sie das mal beschreiben? Was war das für einer?
Ein Mann, der sich sehr bescheiden gegeben hat. Ein Mann, der in der Rolle des Lernenden war. So wie er sich ja auch gegenüber Kanzler Schröder verhalten hat, geäußert hat. Der russische Präsident, der sein Land Richtung Modernisierung führen möchte, Richtung Demokratie führen möchte und der lernen möchte von den Deutschen, wie das denn so funktioniert.
Gibt einen total interessanten Satz. Man denkt über sowas normalerweise gar nicht nach. Aber Putin fragt an einem bestimmten Punkt, ich glaube Schröder, wie habt ihr das gemacht? Wie baut man eigentlich eine funktionierende Mittelschicht in einem Land auf? Also das ist jemand, der sich Gedanken macht über die Frage, was soll das morgen für eine russische Gesellschaft sein?
Das ist so die eine Hälfte der Realität, so wie sie sich in Gesprächen Schröder, Putin, wie sie sich in der langen Nacht des berühmten Weihnachtsbesuches, wir erinnern die Schlittenfahrt des Ehepaars Schröder mit dem Ehepaar Putin.
Wir haben die Bilder, müssen uns einmal kurz anschauen, wie die dann gemeinsam auf diesem Schlitten unterwegs sind. Das gibt's auch, glaube ich, in Bewegt. Das ist faszinierend, das zu sehen, welche Nähe da plötzlich ist.
Absolut.
Wie sehr man sich quasi ineinander verbeißt, wie man sich wirklich zugetan ist und sich mag. Da sehen wir
auch
das.
In einer großen Sympathie,
ja.
die sehr schnell und sehr intensiv gewachsen ist. Doris Schröder-Köpf hat uns berichtet, wie sie am langen Tisch gesessen haben und die ganze Nacht diskutiert haben. Wie geht das mit den Bausparverträgen in Deutschland?
Das meine ich. Ja.
Wie macht ihr das mit den Schulen? Und die ursprüngliche Kritik, die es von Kanzler Schröder ja gegeben hat, an der Sauna-Diplomatie von Kanzler Kohl, die war dann auch für Schröder völlig vergessen, denn noch in der gleichen Nacht sind die beiden Männer zusammen in die Sauna gegangen und morgens um 6 wieder rausgefahren.
Das ist ein total interessanter Punkt. Der junge Schröder kritisiert Kohl für seine Saunapolitik. Und stänkert da immer wieder rum und so weiter. Muss man vielleicht als Juso-Chef auch machen oder so, ja, gehört wahrscheinlich zu Folklore. Aber abseits davon, er kritisiert das, man spürt auch eine Distanz. Und es gibt dann diesen Satz, ich war jetzt neulich in Marbella und da gibt es die Speisekarten in Spanisch und so weiter und jetzt auch in Deutsch und neuerdings auch in Russisch. So nach dem Motto, was soll das jetzt eigentlich? Das heißt, eine große Skepsis. Und dann kippt das plötzlich um, wir haben das gerade gesehen. Also Schröder wird ja mit Umarmen gar nicht mehr fertig. Wie ist das zu erklären? Wie hat er den einkassiert?
Ich glaube, dass Wladimir Putin gelernt hat, mit Menschen umzugehen. Auch das Deutsch, das er spricht, ist das Deutsch, das man auf der KGB-Schule lernt. Und da lernt man nicht nur Grammatik und Vokabeln, sondern man lernt auch dieses Umgarnende, das Umarmende. Man lernt, sein besonderes Ziel zu erreichen. Und das Besondere an Gerhard Schröder ist, dass es genügend Leute in seinem eigenen Apparat gegeben hat, die ihn genau davor gewarnt haben, die gesagt haben, nichts ist falsch daran zu versuchen, mit Russland möglichst gute Beziehungen zu finden. Aber sei gewahr, mit wem du es zu tun hast. Schau dir an, was Wladimir Putins politische Ziele sind. Einer seiner engsten außenpolitischen Berater, der fährt schon vor Gerhard Schröder nach Moskau. Und auf dem Rückflug schreibt er in seine kleine Kladde, die er immer in seiner Tasche hat, harter, kalter, entschlossener Operateur, mit dem möchte man nicht befreundet sein. Gerhard
das
Schröder,
steht da so wörtlich
drin. Das steht da wörtlich so drin. Wir haben die Kladde gesehen. Es ist ein Besuch im Februar 2000, also bevor die großen Schröder-Putin-Festspiele überhaupt beginnen. Mhm. Der deutsche Regierungsapparat sieht ganz klar, welche Chancen in einem guten deutsch-russischen Verhältnis liegen. Aber sie warnen auch sehr früh und sagen, vorsichtig, mit wem haben wir es zu tun, was sind seine Ziele? Und das Tragische bei Schröder ist, dass er sehr früh davon überzeugt ist, dass er das alles selber besser weiß und die Beziehungen zu Putin und zu Russland allein zur Chefsache macht und auch Rat von Fachleuten ignoriert.
Mhm. Herr Gukow, nochmal, wie hat er das gemacht? Wie hat er Schröder derart schnell auf seine Seite gezogen? Gibt einen eigenen Begriff dafür, Schröderism. Ja, also für diese Idee, so eng miteinander verbandelt zu sein.
Schröderism ist die amerikanische oder englische
genau.
Form. In Russland spricht man von Schröderisierung der europäischen Politiker.
Mhm.
Nun muss ich überlegen, wie ich das elegant und juristisch korrekt formuliere.
Einfach am besten geradeaus.
Schröder haben die materiellen Möglichkeiten sicherlich gefallen, die sich da in Russland ihm eröffneten. Diese Schlittenfahrt ist ja Das ist so, dieses Russland, Schlitten und Gold im Kreml, also goldene Verzierungen und ein Riesenland und alle raufen um dich herum und die Straßen werden gesperrt, wenn du durch die Straßen fährst. Ich vermute mal, ich weiß es nicht im Falle von Schröder, aber ich vermute das mal, dass so manche Europäer wenn er so auf einem kleineren Land oder einem kleineren Städtchen in einem größeren europäischen Land kommt, da irgendwie Gefühle bekommt für das russische Imperiale, für das Große und für die Möglichkeit, sich da ein bisschen anzulehnen.
Und schon auch diese Tradition der Ostpolitik, in der sich ja dann doch auch jemand wie Schröder sieht, sagen, dass also einer der Pfeiler deutscher Außenpolitik über Jahrzehnte, die Aussöhnung aus historischer Verantwortung heraus, die Aussöhnung mit der Sowjetunion, später mit Russland, die Gemeinsamkeiten zu entwickeln, nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene, das wäre, glaube ich, auch zu kurz gesprungen, sondern eine Annäherung durch eine zunehmende Verflechtung zu erreichen und damit nicht nur das Gas nach Europa fließen zu lassen, sondern auch Europa mit einem Russland als guten Nachbarn sicherer und stabiler zu machen.
Eine entscheidende Wegmarke ist die Rede im Bundestag 2001. Großer Jubel im Bundestag. Sie schreiben im Buch darüber, ist bemerkenswert. Diese Rede, die bis heute herhalten muss, gewissermaßen als Beweis für den anderen Putin, ist im Grunde der Nachweis einer vermeintlich besseren europäischen Absichten. All das haben sich die Deutschen selber mit reingeschrieben, in gewisser Weise. Warum? Wer hat diese Rede wirklich geschrieben, von der wir gleich einen kleinen Ausschnitt sehen werden?
Wladimir Putin kommt auf Staatsbesuch nach Berlin. Monate vorher fragt die Regierung an, ob Wladimir Putin eine Rede im Bundestag halten dürfe. Das Auswärtige Amt und die Bundestagsverwaltung sind sehr skeptisch. Die Ehre, dass ein Staatspräsident, ein Regierungschef eine Rede vor dem Hohen Haus halten darf, vor dem Deutschen Bundestag, die wird sehr, 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 sehr spärlich vergeben. Ist eine ganz, ganz große Ausnahme und eigentlich war das nicht vorgesehen, dass Wladimir Putin in den Bundestag geht und dort spricht. Die Debatte geht über Monate zwischen den Ministerien, Kanzleramt hin und her. Am Ende, so haben wir es aus den Akten sehen können, entscheidet der Kanzler selbst und sagt, er möchte gerne, dass Wladimir Putin spricht. Diesem Begehr wird stattgegeben unter zwei Bedingungen, die die Bundestagsverwaltung stellt. Die Protokollabteilung spricht an der russischen Botschaft vor und sagt, Wladimir Putin darf sprechen. Zwei Voraussetzungen. Er muss einen gewichtigen Teil dieser Rede auf Deutsch halten. Das ist Forderung der Deutschen. Und er muss nach dieser Rede sich einer ungefähr 45-minütigen Diskussion im Auswärtigen Ausschuss stellen und dort Fragen auch zur russischen Innenpolitik, Stichwort Repression gegen Medien, Stichwort Tschetschenienkrieg, der ja tobte.
Kommen wir gleich dazu. Es ist ein ganz bemerkenswertes Ereignis und bemerkenswerter Moment, über den wir da sprechen müssen. Aber in dieser Rede, Sie schreiben, Herr Maskolo, das hat Putin nicht alleine geschrieben. Da gab es Stichwortgeber und es waren deutsche Stichwortgeber?
Er sucht sich Rat, und zwar sucht er sich Rat bei zwei Männern, mit denen er schon früh Verbindungen gesucht hat. Eines Horst Heltschik, vielen bekannt als ein Mitverhandler der deutschen Einheit, außenpolitischer Berater von Helmut Kohl. Und der andere ist Klaus Mangold, den man lange Mr. Russland genannt hat, Vorsitzender des Ostausschusses.
Ist der Mann, den wir da in der Mitte sehen, ne?
Ja. Ja. So. Und beide werden angesprochen, beide werden gefragt, ob sie, so nennt man das dann, Gedanken beisteuern könnten für diese Rede. Klaus Mangold fliegt dafür eigens nach Moskau. Und beide sagen, dass sie wesentliche Gedanken, die sie beigesteuert haben, in der Rede dann auch wiedergefunden haben.
So, insofern ist auch einen ganz entscheidenden Satz, welcher das ist, verraten Sie uns gleich. Wir hören erst mal kurz rein.
Niemand bezweifelt den großen Wert der Beziehungen Europas und der Vereinigten Staaten. Nur bin ich einfach der Meinung, dass Europa sicher und langfristig den Ruf eines mächtigen und real selbstständigen Mittelpunkts der Weltpolitik festigen wird, wenn sie ihre eigenen Möglichkeiten mit den russischen menschlichen, territorialen und Naturressourcen, mit dem Wirtschafts-, Kultur- und Verteidigungspotenzial Russlands vereinigen kann. Russland ist ein freundliches europäisches Land. Für unser Land, das ein Jahrhundert von Kriegskatastrophen durchgemacht hat, ist der stabile Frieden auf dem Kontinent das Hauptziel. Wir sind natürlich am Anfang des Aufbaus der demokratischen Gesellschaft und der Marktwirtschaft. Es gibt auf diesem Wege viele Hürden und Hindernisse, die wir zu überwinden haben. Aber abgesehen von den objektiven Problemen und manchmal aufrichtig, ganz ehrlich gesagt von eigener Ungewohnheit, schlägt unter allem das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist. Ich bedanke mich.
Standing Ovations im Deutschen Bundestag für Wladimir Putin. Und der Satz ist gerade gefallen. Russland ist ein freundliches europäisches Land. Von wem ist dieser Satz?
Dieser Satz, so sagt er, es stammt von Horst Teltschik, der die Aufgabe hatte, sagen, die politische Ebene dieser Rede ein bisschen vorzudenken.
Das heißt, und all das, was das in ist, der Rede... Das ist fast schon Autosuggestion, ja? Das ist das, was wir uns wünschen.
So kann man es sehen.
Es ist jedenfalls interessant, zwei Auftritte nebeneinander zu legen. Es gibt diesen hier, millionenfach geklickt, kennen alle als Beleg für, es gab doch diesen ganz anderen Putin.
Richtig.
Aber Katja hat es gerade beschrieben, es gibt diese Pflicht von Wladimir Putin, sich 45 Minuten dem Auswärtigen Ausschuss stellen zu müssen. Da fragt ihn dann der damalige Fraktionsvorsitzende der Union, ein Mann namens Friedrich Merz. Ja, das war sozusagen der Beginn seiner politischen Karriere. Und der fragt ihn nach Tschetschenien.
Genau.
Und es gibt eine zusammenfassende Mitschrift eben dieses Auftritts. Und da geht es nicht um freundliches Land und es geht auch nicht um Kant und Schiller und Hegel, sondern es geht in aller Härte schon damals gegen die angeblichen unzulässigen Ausweitungspläne der NATO. Vor allem aber geht es schon um Tschetschenien. Und Wladimir Putin sagt, wir lassen uns nicht mehr so behandeln. Wir akzeptieren keine Doppelstandards. Also er schafft es an diesem Tag, auf großer Bühne die eine Botschaft zu senden und dann hinter verschlossenen Türen noch eine ganz andere. Theo Weigel hat ja mal später gesagt, dieser Moment da, das sei so eine Art Kennedy-Effekt gewesen. Aber auch das haben damals schon andere gesehen, beispielsweise der leider viel zu früh verstorbene Bürgerrechtler Werner Schulz, der schon damals sagte, man habe ihn gefeiert wie ein Enkel von Gorbatschow und habe nicht gesehen, dass es sich bei ihm um den Ziehsohn des KGB handle. Und ich glaube, dass er damit eine erstaunliche Menschenkenntnis bewiesen hat.
Das jedenfalls wollten ja viele in unserem Land sehen, dass Putin, der, so hat es ja auch ein Buchtitel damals suggeriert, dass Putin der Deutsche im Kreml sei. Also nichts könnte eigentlich ferner sein als dieser Gedanke.
Mhm. Herr Gurkow, war das in Russland damals klar, mit wem man es da zu tun hatte? War klar, das ist ein ehemaliger Geheimdienstmann, KGB. Wenn man durch Osteuropa reist, bis heute, war vor ein paar Jahren in längere Zeit in Moldau unterwegs, wenn man natürlich in die Ukraine fährt, auch wenn man mit Polen spricht beispielsweise, da redet keiner vom FSB. Das ist immer noch der alte KGB. Die benutzen auch diesen Begriff, die sagen KGB. Und das ist wie das ist ein Name wie Donnerhall. Das heißt, die haben sehr, sehr klar, auch wenn man mit Menschen zum Beispiel in Transnistrien spricht, die haben sehr klar, mit wem sie es da zu tun haben. War das den Russen auch klar?
Ja, es war sogar erwünscht. weil die Vorstellung vom KGB in Osteuropa etwas andere war als in Russland, zumindest schon am Ende der 90er Jahre. Mhm. Am Anfang der 90er Jahre stand ja die Demontage des Denkmals für Dzerzhinsky, den Gründer der CK, wo ja das Wort Tschekisten kommt, also des KGBs künftigen. Zu der Zeit war das schon etwas anders, weil doch der Mythos herrschte, der KGB ist eine besondere Kaste von edlen Rittern, die letztendlich sozusagen vor dem korrupten Hintergrund besonders gewünscht, doch dem Staat dienen und nicht ihrer eigenen Tasche. Der Fehler stellte sich relativ bald heraus, aber Ende der 90er Jahre gab es noch diese Vorstellung. Und wir müssen oder wir sollten Folgendes nicht vergessen. Jelzin schwächelte, besonders ab der Mitte der 90er Jahre. Er war kränklich, er war betrunken,
alkoholkrank. Ja.
Er hatte nicht mehr diese die Ausstrahlungskraft, genau, die er damals hatte, als er auf dem Panzer stand, bei der Niederschlagung des Putsches. Und es gab eine Sehnsucht nach einer harten Hand, die endlich die Geschäfte in diese harte Hand nimmt. Und ganz genau, man kann sozusagen die Reaktion der Bevölkerung auf Ihre Frage auf einen Satz reduzieren, den haben Sie auch in Ihrem Buch, wo Putin nach den sehr seltsamen Explosionen in Wohnhäusern in Moskau sagt, genau, wir werden die Terroristen selbst im Scheißhaus kalt machen. Richtig. Sorry für die Formulierung.
Nein, das ist das Originalzutat. Diese grobe, menschenverachtende Sprache, notfalls machen wir sie auf dem Scheißhaus kalt.
Richtig.
Und das sagt er auch in diesem Gespräch mit Merz. Fällt da der Satz schon?
Nein, dieser Satz fällt da nicht. Aber sagen wir mal, der Habitus, mit dem er kommt, er tritt ja vor dem Deutschen Bundestag auf, das darf man nicht vergessen, kurz nach dem 11. September 2001. Er bietet eine große Partnerschaft im Kampf gegen den Terrorismus an, den Deutschen, den USA. Aber er benutzt diesen Moment auch sofort, um jede Kritik an seiner Kriegsführung in Tschetschenien und der Satz, den Sie gerade gesagt haben, und zahlreiche andere sind ja vorher gefallen. Wir haben damals schon in Europa über die Frage diskutiert, ob gegen Russland Sanktionen verhängt werden müssen aufgrund dieser Kriegsführung.
Weil man die Bilder aus Grozny gesehen hat. So. Ich meine, wenn man später 2015 dann die Bilder aus Aleppo sieht, wie sich die Dinge gleichen. Ne?
Ja, Krieg und die Art und Weise, wie Wladimir Putin Krieg führt.
Da man, schau dir das mal an hier. War kürzlich in Syrien unterwegs, ist exakt das, was man in Syrien auch sieht. Ganze Quartiere präzise rausgebombt mit russischer Hilfe. Das ist Putin. Das heißt, Merz stellt diese Frage. Es gibt diese Geschichte, dass nicht ganz unklar ist, ob dieser Terroranschlag in Moskau
mehrere,
drei glaube ich, ne, vermeintlich verübt von tschetschenischen Rebellen, ob der möglicherweise inszeniert war, um sozusagen einen Vorwand zu haben, Grozny kurz und klein zu schlagen. Was weiß man eigentlich mittlerweile darüber? Dieses Gerücht gibt es sehr, sehr lange. Hat sich das jemals erhärten lassen? Das ist ein Bild von dem Anschlag damals.
Naja, Litwinenko hat ja mit dem Leben bezahlt. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch diese Episode, wo ein ehemaliger KGB-Mitarbeiter ins Ausland geht und diese Anschuldigungen erhebt, dass diese Explosionen vom KGB, also vom SFSB organisiert worden sind. Und dann Plutonium in den Tee gegossen bekommt und einen qualvollen Tod stirbt.
Grauenvoll. Da sehen wir dieses Bild, ne? Das Bild, das damals um die Welt ging. Herr Maskolo, wenn man das sieht, für die Briten war damals klar, das ist sozusagen ein Anschlag mit Unterzuhilfenahme radioaktiven Materials.
Einer Massenvernichtungswaffe.
Exakt. Worüber reden wir da? Was ist da genau passiert? Wie haben die das transportiert? Und es gibt sogar interessanterweise eine Spur, die in diese Stadt hier führt, nach Hamburg.
Ja, das Polonium wird ganz offensichtlich aus Moskau gebracht. Einer der Täter lebt hier in Hamburg.
In Altona. Hamburg-Altona.
Hamburg-Altona und zieht eine leicht messbare, weil dann doch substanzielle Poloniumspur hinter sich her. Das führt dazu, dass nicht nur in Deutschland, sondern auch in Hamburg ermittelt worden ist. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat uns die vollständigen Ermittlungsakten zugänglich gemacht. Und für uns ist dieser Mord ein Schlüsselmoment aus zwei Gründen. Und der eine ist, Morde in Russland gehörten unter Wladimir Putin im Jahr 2006 schon seit Jahren wieder dazu. Aber dass im Ausland gemordet wird, dass mit einer Massenvernichtungswaffe gemordet wird, das hatte es nur in Zeiten des Kalten Krieges gegeben. Und die britische Reaktion darauf war, dass Diplomaten ausgewiesen worden sind. Und unsere deutsche Reaktion, man kann es gar nicht anders sagen, war, dass man das Gefühl hatte, dass die Berliner Politik mit diesem Fall eigentlich möglichst wenig zu tun haben wollte, sich auch nicht wirklich dafür interessieren wollte. Obwohl das Muster, das wir damals schon im Jahr 2006 sehen, heute mit Namen verbunden sind, die alle kennen. Skripal, Nawalny. Genau. Aber es beginnt in Wahrheit viel früher. Und es führt uns halt zu der beständigen Frage unseres Buches. Warum eigentlich sind solche Dinge so früh gesehen worden? Und man konnte sie auch sehen. Und warum sind eigentlich entsprechende Reaktionen ausgeblieben? Wann gibt es einen Moment, in dem das klare Signal an Wladimir Putin gesendet wird, dass man verstanden hat, wie seine Politik aussieht, aber dass die auf keinen Fall ohne Konsequenzen von deutscher Seite bleiben kann und bleiben darf?
Das ist vielleicht ein guter Moment, noch mal an diese Atmosphäre zu erinnern, in der das alles dann auch in Deutschland stattgefunden hat, die hart kontrastiert zu dem, was Sie gerade beschreiben. Und es gibt einen denkwürdigen Auftritt von Gerd Schröder gemeinsam mit Wladimir Putin bei Alfred Biolek. Und es ist eine sehr angenehme Gesprächssituation einer sympathischen Talkshow. Wir hören mal kurz rein.
Wie Sie wissen, habe ich in Deutschland gelebt und hier 5 Jahre lang gearbeitet. Und ich habe eine nicht ganz gewöhnliche Tätigkeit ausgeübt. Und ich habe hier Freunde noch. Und ich habe Gerhard gesagt, dass, weißt du, wenn ich schon mal in Dresden bin, so würde ich gerne, ich und meine Frau, mich mit jemandem gerne treffen. Wir wollten eine Frau treffen, sie gehört zur Familie eines früheren Mitarbeiters der Staatssicherheit. Und vielleicht wäre es besser, dass du nichts Gemeinsames damit gemeinsam hast. Ich werde das ganz im Stillen tun, dass niemand etwas bemerkt. Die Antwort von Gerhard hat mich ganz stark erfreut. Er hat gesagt, dass es ihm überhaupt gleichgültig sei. Er hat sie eingeladen zu einem Mittagessen.
So, kleine Dünnekes. Anekdötchen so aus dem Leben. Aber da war Grozny eigentlich schon dem Erdboden gleichgemacht.
Ja. Und es ist.
Und der sitzt da im Plauderton und erzählt ein bisschen aus Dresden und sagt: Ja, gut, wir wissen ja, was ich gemacht habe und so weiter. KGB und ich habe da alte Freunde bei der Stasi und so. Und mein Freund Gerd hilft mir so ein bisschen. Und
es ist auch deshalb gemütlich. So eine bemerkenswerte Geschichte. Die sitzen da ja ein Jahr nach diesem berühmten Staatsbesuch 2001, Deutscher Bundestag, worüber wir gerade geredet haben. Und im Vorfeld dieses Besuches gibt es eine Diskussion über die Frage, würde Wladimir Putin eigentlich auch in die Stadt fahren, die er seine Heimat nannte, nämlich Dresden. Und die russische Botschaft kommt zum Auswärtigen Amt und sagt, das wird auf keinen Fall stattfinden, weil der Präsident selbst will überhaupt gar keine Reminiszenzen an alte KGB-Zeiten. Dazu wird es nicht kommen, aber dann will er. Putin will auf jeden Fall nach Dresden und er will nicht nur nach Dresden, sondern er will in Dresden auch alte Freunde treffen. Und da hat er dann Instinkt genug, Gerhard Schröder zu sagen, da könntest du vielleicht in Schwierigkeiten kommen. Aber Gerhard Schröder sieht das ganz anders und sagt, das ist gar kein Problem, lad sie ein. Und sie kommt dann übrigens nicht nur zum Mittagessen, sondern sie kommt auch zur Dampferfahrt. Das Ganze löst dann doch eine gewisse Beunruhigung aus beim Bundeskriminalamt, weil sie sagen, die kennen wir überhaupt nicht. Und beim Protokoll, weil die sagen, wo soll die denn jetzt eigentlich irgendwie sitzen? Sie taucht übrigens auch bei späteren Besuchen von Wladimir Putin regelmäßig auf.
Herr Gukow, Sie schreiben über Putin, am Anfang hat er ziemlich viele erfolgreiche marktwirtschaftliche Reformen durchgeführt. Wir haben seine Neujahrsansprache gehört. bei Dienstbeginn sozusagen, da redet er über Meinungsfreiheit, da redet er über die Werte einer Demokratie, über das, was nicht verhandelbar ist, über die Dinge, die sozusagen die Eckpfeiler unseres gemeinsamen Lebens sind. Und es fällt mir so wahnsinnig schwer, auch unter dem Eindruck der Bundestagsrede, zu glauben, dass das alles nur Fake war, Fake News. Das hat er doch damals so gemeint, oder nicht?
Also aus seinen Reden bis weit nach der Annexion der Krim, könnte man sagen, tolle Rede, bin bereit, alles zu unterschreiben, sehr schöne Worte, kann man nur begrüßen. Also die Reden und die Worte von Putin muss man immer mit den Taten vergleichen. Da kommt es schon, relativiert sich das. Allerdings, ich bin auch der Meinung, dass er zu der Zeit durchaus dieses Bestreben hatte, eine Marktwirtschaft, einen Mittelstand aufzubauen, auch bestimmte Formen der Demokratie. Er sprach ja aus der Position der Schwäche. Russland war wirtschaftlich schwach, hatte gerade erst 98 eine schwere Finanzkrise hinter sich gebracht. Er hatte ja kein Kapital, nennen wir es mal so, um da auf den Tisch zu hauen, was er dann in München 2007 machen wird, nachdem 2006 und 2007 die russische Wirtschaft über 8% gewachsen ist im Jahr. 8%. Wahnsinnszahlen für Russland, selbst für Russland jener Zeit. Da konnte er sich schon erlauben, das Großrussische eher aus sich herauszuhängen zu lassen. In der Anfangszeit nicht, aber in der Neujahrsansprache, schauen Sie sich doch an, da sagt er, da, also jeder, der die Verfassung wird irgendwie nicht achten wollen, das ist ja eine Angst vor Aufruhr. Also er droht, wenn jemand dagegen sein sollte, dass ich jetzt
wird Konsequenzen haben.
Zum Interimspräsidenten ernannt wurde. Da, ich werde mit aller Härte durchgreifen. Und in der Rede, die wir vorhin gesehen haben, in der Bundestagsrede, ganz am Anfang, da sagt er, alles schön und gut mit den USA, aber die bessere Variante für euch Europäer wäre doch, ihr vereinigt euch mit uns und die USA lassen wir außen vor. Das war der lang gehegte Traum der Sowjetunion, die Amerikaner aus Europa rauszudrängen und eine Verbindung mit Europa, sozusagen ein Bündnis. Jetzt ist die Situation ganz anders.
Ja, aber der Traum scheint noch nicht ausgeträumt zu sein. Ich will auf eigentlich was anderes hinaus. Da gab es doch diese große Euphorie, Sie haben das auch besprochen. Diese Euphorie, jetzt wachsen wir endgültig zusammen. Man träumt von diesem gemeinsamen riesigen Wirtschaftsraum, von Vladivostok bis nach Lissabon und so weiter. Er redet davon, dass er eigentlich in die NATO will, dass er ein Teil im Grunde Europas werden will, ja, Teil von uns sozusagen werden will. Und vielleicht muss man ihm das bis zu einem bestimmten Punkt auch abnehmen. Dann kommt aber 2007 die Rede in München. Und die große Frage, die wir gleich mal versuchen müssen zu erörtern, ist, was ist da passiert? Warum kippt das plötzlich derartig weg? Wir hören einmal kurz rein.
Das Format der Konferenz gibt mir die Möglichkeit, der übertriebenen Höflichkeit zu entgehen, mit geschliffenen, aber leeren diplomatischen Worthülsen sprechen zu müssen. Und wenn meine Überlegungen meinen Kollegen allzu polemisch oder ungenau erscheinen, ärgern Sie sich bitte nicht über mich. Es ist ja nur eine Konferenz. Was ist eigentlich eine monopolare Welt? Es ist die Welt eines einzigen Herrschers. Und das ist am Ende nicht nur tödlich für alle innerhalb dieses Systems, sondern auch für den Souverän selbst, weil es ihn von innen zerstört. In Bulgarien und Rumänien entstehen zurzeit sogenannte leichte amerikanische Vorpostenbasen mit jeweils 5000 Mann. Das bedeutet, dass die NATO ihre Stoßkräfte immer dichter an unsere Staatsgrenzen heranbringt. Das ist ein provozierender Faktor, der das gegenseitige Vertrauen senkt. Wir haben das Recht zu fragen, gegen wen richtet sich diese Erweiterung? Und was ist aus den Versicherungen geworden, die uns die westlichen Partner nach dem Zerfall des Warschauer Vertrages gegeben haben? Wo sind diese Erklärungen jetzt? An sie erinnert man sich nicht einmal mehr.
Interessant, Frau Kluger. Angela Merkel sitzt da in der ersten Reihe. Wir haben das eben kurz gesehen. taucht da das erste Mal das Narrativ die NATO, wir fühlen uns bedroht, taucht das da das erste Mal so in der Deutlichkeit auf?
Zum ersten Mal so, dass es der Rest der Welt einfach einmal richtig wahrnimmt. Wir saßen damals noch auf den oberen Rängen.
Sie waren da auch drin, ja?
Als er diese Rede gehalten hat. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, schon einmal so die Luft angehalten mit ein klein wenig zitternden Knien, weil ja dort ein ganz selbstbewusster Präsident spricht. Ein Mann, ein Präsident, der sagen im Club der Mächtigen der Welt
eine Ansage macht.
Angekommen ist, ja, aber von diesem Club der Mächtigen der Welt nicht aufgenommen worden ist. Er mit seiner Vorstellung eines letztlich ja von einem Geheimdienst beherrschten Russlands, das sich aber ökonomisch stabilisiert hat. Die russischen Menschen sprechen von den goldenen Nullerjahren, die sie erlebt haben unter Wladimir Putin. Menschen konnten sich eine Zukunft bauen, die Wirtschaft ist gewachsen, die Menschen konnten reisen. Also da präsentiert sich der Präsident eines sehr selbstbewussten, starken Landes, der sagt, ich möchte ein Wort nicht nur mitreden in internationaler Politik, sondern ich möchte sie mitgestalten. Mhm. Und wer mir das nicht gestattet, sind vor allen Dingen die Vereinigten Staaten. Aha. Unter George W. Bush.
So, und da jetzt die Frage, Herr Mascolo, haben wir da die Zeichen nicht verstanden? Die Konsequenzen nicht gezogen aus dieser Rede? Haben wir da nicht verstanden, dass es da tatsächlich ein Thema gibt? Haben wir da einen Fehler gemacht, einen groben Fehler gemacht?
Diese Rede,
er spricht das ja an. Er spricht das, er sagt, da entstehen so Basen da in Rumänien, in Bulgarien. Das passt mir nicht. Das ist das, was er übersetzt sagt.
Diese Rede 2007 ist deshalb so bemerkenswert, weil es der einzige Punkt ist in unserer kleinen Zeitreise, wo wir haben feststellen können, dass in der Regierung tatsächlich mal ein strukturierter Prozess aufgesetzt wird, der heißt, womit haben wir es bei Putin und seinem Russland zu tun und wie gehen wir damit eigentlich um? Das heißt, die befragen Experten, die holen den BND dazu. Also die legen ein richtig großes Projekt im Auswärtigen Amt auf und machen dann daumendickes Papier, Russland in 5 Jahren, Partner oder Gegenmacht, und entwerfen unterschiedliche Szenarien. Und eins dieser Szenarien nennt sich imperial-autoritäres Russland. Und liest man es heute und würde an der einen oder anderen Stelle die Jahreszahlen austauschen, dann ist es ziemlich genau das, womit wir es heute zu tun haben. Enge Partnerschaft zwischen Russland und China, eben dieser imperiale Ansatz, schon damals in diesem Papier, wir reden über ein Papier aus dem Jahr 2007, geht es um die Krim, es geht um mögliche militärische Konflikte in der Ukraine. Ja, dieses Szenario.
Ostukraine, Krim, das steht da alles drin.
Dieses Szenario erweist sich als geradezu
prophetisch,
gespenstisch zutreffend. Mhm. Aber es ist nur eins von 3 Szenarien und es wird am Ende als wenig wahrscheinlich beurteilt. Und das Szenario, das als am wahrscheinlichsten gilt, heißt in der Kurzform sehr schwieriger Partner. Aber wir müssen einfach sehen, wie wir Russland durch immer engere Partnerschaft, durch Modernisierungspartnerschaft einbinden, um genau diesen Weg in ein imperial-autoritäres Szenario zu verhindern. Das war offensichtlich zu diesem Zeitpunkt schon kaum noch abzuwenden.
Wenn wir nochmal über dieses NATO-Narrativ sprechen. Er macht 2007 diese Ansage. Er sagte, habt ihr diese Basen, Bulgarien, Rumänien, das gefällt mir nicht. Die NATO dehnt sich immer weiter nach Osten aus. Und dann kommt 2008, dann kommt Bukarest und der von Ihnen vorhin schon erwähnte George W. Bush. Und macht, und es klingt aus der heutigen Perspektive fast so, als hätte er 2007 München gar nicht mitgekriegt, macht folgende Ansage. Wir hören einmal kurz rein.
Wir haben lange über die NATO gesprochen. Die Ukraine möchte ihre Kooperation mit der NATO durch einen Mitgliedschaftsaktionsplan vertiefen. Ihr Land hat eine mutige Entscheidung getroffen. Und die Vereinigten Staaten unterstützen ihren Antrag entschieden. In Bukarest werde ich diese Woche Amerikas Position klarmachen. Wir unterstützen den Mitgliedschaftsaktionsplan für die Ukraine und Georgien.
So. Und das Narrativ kriegt weiter Futter.
Genau, George W. Bush weiß, seine Amtszeit endet. Er hat ein politisches Erbe, das positiv mit seinem Namen verknüpft werden soll. Da ist ja im Moment, als diese Rede entsteht, ist ja nicht so viel. Es ist ja das Desaster des Irakkrieges, Guantanamo, all das ist ja mit George W. Bush verbunden. Und er sagt, aber die beiden aufstrebenden postsowjetischen Staaten, Georgien und vor allen Dingen die Ukraine, und den möchte ich, das soll mein politisches Vermächtnis sein, mein außenpolitisches, den möchte ich den Weg in die NATO ebnen. Und das soll auf diesem NATO-Gipfel in Bukarest 2008 passieren. Die Kanzlerin ist dagegen.
Fällt ihm dann sozusagen in den Arm. Aber erstmal ist die Geschichte in der Welt.
Ja.
Erstmal ist die Idee da.
Ja.
Wie kann man oder wie konnte man, ich weiß nicht, ob die Archive das irgendwie hergeben, so ignorant sein, einfach zu nicht zu berücksichtigen, was da jemand 2007, ein Jahr vorher erzählt.
Offenkundig wütend. In der US-Administration.
Und dann machst du quasi einfach weiter.
In der US-Administration war dieser Gedanke von Bush und seinem Vizepräsidenten Dick Cheney, den man in Washington ja selber Mr. Darkside genannt hat. In der Administration war dieser Vorschlag durchaus umstritten. Also die russlandpolitischen, sicherheitspolitischen Experten, Expertinnen haben Bush darüber informiert. In langen Sitzungen, 2 oder 3 stundenlange Sitzungen gab es dazu im Oval Office und haben ihn eigentlich davor gewarnt, weil man wusste, dass die Ukraine für Putin das nicht nur das nahe Ausland ist, sondern eine rote Linie ist, die der Westen nicht überschreiten sollte. Also man war sich sozusagen der Gefahr und der möglichen Dimension einer solchen Entscheidung auch in Washington bewusst, aber Bush wollte sozusagen dieses politische Erbe so positiv verknüpft haben mit Ukraine und Georgien auf dem Weg in die NATO.
Wie ist das Herr Maskolo zu erklären aus heutiger Sicht? Das ist ein schwerer politischer Fehler, oder nicht?
Ja, ich glaube, dass der damalige Gipfel in Bukarest ein Fehler gewesen ist. Ich glaube aber, dass er vor allem im Ergebnis ein schrecklicher Fehler ist. Und so sehen es auch sehr viele der Beteiligten, mit denen wir für dieses Buch gesprochen haben. Weil der Kompromiss, der dann ja letztlich gefunden wird, heißt, die beiden Staaten bekommen einen Weg in die NATO. Also dieser sogenannte MEP-Prozess, der wird ja eröffnet. Aber gleichzeitig bleibt er halt ohne jede Verbindlichkeit.
Richtig.
In Wahrheit auch ohne jede Ernsthaftigkeit. Das heißt, man geht auseinander und die Ukraine und Georgien hoffen darauf, dass sie diese NATO-Mitgliedschaft irgendwann mal bekommen werden. Aber richtig ernst gemeint ist dieses Angebot gar nicht. Und Wladimir Putin hört, die kommen in die NATO.
Richtig.
Am Ende, so schildern es viele der Beteiligten, kommt dieser Kompromiss zustande, weil die größte Sorge am Ende nur noch ist, dass die NATO sich spalten könnte, dass es zu einem großen Konflikt auf offener Bühne kommt. Und die Folgen werden am Ende letztlich nicht mehr bedacht. Ein verhängnisvoller Gipfel.
Ja. 2008, das ist auch das Jahr von Georgien, Südossetien. Wir schauen einmal kurz rein, wenn man diese Bilder damals sieht. Und interessant ist, und auch das beschreiben Sie in Ihrem Buch, ja, das sind diese historischen Aufnahmen von damals. Es ist genau der Moment, in dem Deutschland ein weiteres Mal im Grunde nicht reagiert, sondern sagt, pass auf, lass uns doch an dem Punkt jetzt mal unsere Zusammenarbeit noch ein bisschen weiter intensivieren, ein bisschen besser machen. Und dann beginnt etwas, und das ist so einer dieser Momente, wo man so sprachlos immer wieder davor sitzt und nochmal liest und nochmal liest und sagt, aber das kann doch gar nicht sein. Intensive militärische Zusammenarbeit. Was ist das für eine Geschichte, Herr Maskolo?
Ja, ging uns in der Sache auch so, weil das meiste hat man dann doch schon mal oder hat Teile davon schon mal gesehen, gehört. Dieser Bereich der militärischen Kooperation ist in Teilen tatsächlich atemberaubend. Was passiert da? Russland gewinnt diese militärische Auseinandersetzung mit Georgien. Aber in Wahrheit sehen sie, dass ihre eigene Armee zu nichts taugt. Also sie müssen im ganzen Land Einheiten zusammenziehen und im Grunde mit dem kleinen Georgien fertig zu werden. Und in Moskau wird von Wladimir Putin die Entscheidung getroffen, zu sagen, mit dem Militär kann das so nicht weitergehen. Es muss richtig modernisiert werden, es muss verändert werden. Und dafür gibt es einen Wunschpartner, so wie es eigentlich bei Modernisierung immer einen Wunschpartner gibt. Und das sind die Deutschen. Und die Deutschen sagen, wir sind einverstanden. Wir sind bereit, den Export eines sogenannten oder von mehreren Gefechtsübungszentren, das muss man sich vorstellen, wie hochkomplexe Simulationsanlagen, in denen man Krieg üben kann. Und das Ganze ist so hochtechnisiert, dass man sagen muss, du kannst auch im Frieden gar nicht mehr Krieg üben als in einem solchen Gefechtsübungszentrum. Ich glaube, wir sehen hier gerade Bilder des Truppenübungsplatzes in der Altmark, in Sachsen-Anhalt. Da steht genau eine solche Simulationsanlage.
Sie beschreiben das so, Sie sagen, das war damals State of the Art. Das ist das Beste. Ich glaube, Thomas de Maizière hat es das Innere vom Inneren.
Das Innere vom Inneren. Also man sieht, dass da werden richtig kleine Städte aufgebaut, dann wird ein kleiner Flughafen nachgebaut. Also du kannst Guerillakampf, du kannst Straßenkampf, du kannst im Grunde alles üben. Und dann stellen sich in all dem lauter Soldaten vor, die eine Waffe in der Hand haben oder mit ihrem Panzer durch die Gegend fahren, aber sie schießen nicht mit scharfem Schuss, sondern es sind Lasersimulationen und hinterher geht ein sogenannter Duellsimulator, ein Computerprogramm hin und stellt fest, wer eigentlich diese Schlacht irgendwie gewonnen hat. Wie Thomas de Maizière sagte, das Innerste vom Inneren. Und von diesem Innersten vom Inneren wollen die Russen 8 für jeden Militärbezirk ein. Und sie wollen aber auch mit den Deutschen gemeinsame Manöver. Und am Ende redet man auch darüber, ob man Verbindungsoffiziere auf oberster Ebene dem Heereskommando entsenden konnte. Der entsprechende russische Offizier hat sogar schon den Sprachlehrgang in der Nähe von Köln gemacht. Sagen wir mal, sowas machen wir mit anderen, das machen wir mit Italien und mit Frankreich und mit den USA. Aber wir machen es eigentlich nicht mit Russland. Eine sehr schwer zu erklärende Episode, aus unserer Sicht auch deshalb interessant, weil die SPD nun ihre eigene Geschichte mit Russland hat, die man auch gar nicht verteidigen muss. Aber genau diese Phase fällt politisch in die Zeit, als Angela Merkel mit der FDP regiert. Das heißt, an der Stelle kann man jetzt auch nicht sagen, es waren die Sozialdemokraten.
2009 bis 2013, ja.
Das ist die wesentliche Phase. Und das Interessante ist, dass viele der damals politisch Handelnden sich nur noch an wenig oder manchmal auch an gar nichts erinnern können. Aber wir haben mit sehr vielen der Militärs auf deutscher Seite reden können, die an diesem Projekt beteiligt gewesen sind, die alle erklären, woher der damalige Gedanke kam. Wenn man diese Form von Partnerschaft sucht, dann gibt man ja gleichzeitig auch Schwächen preis. Man schafft eine Form von Verbindung, Vertrauen. Man hofft im Grunde darauf, dass genau diese Verbindung die Frage von Gegnerschaft oder sogar von Feindschaft unmöglich oder schwieriger machen könnte. Aber fragt man sie heute, dann sagen sie alle, wir sind zu heilfroh, dass es dazu nicht gekommen ist. Weil was müsste man sich heute vorwerfen, wenn man tatsächlich die russische Armee kampfkräftiger gemacht.
Wie lange geht das, diese Zusammenarbeit?
Es fällt natürlich schwer, sondern zur Ehrenrettung deutscher Politik, gerade in diesem Bereich und in diesem Fall irgendwie aufzurufen. Aber was man schon auch sehen muss, der russische Präsident damals hieß Dmitri Medvedev. Also derjenige, der heute mit den schlimmsten, hetzerischsten Posts irgendwie auftritt.
Der immer mit den Atomwaffen aus der Kiste kommt und
genau.
Sagt, jetzt sagt, er war sehr böse.
Er war für viele in westlichen Staaten, für Deutschland, auch für die USA unter Obama damals. Er war schon so etwas wie ein Hoffnungsträger.
Absolut.
Könnte er eventuell dann doch sagen, das Erbe von Wladimir Putin irgendwie abschütteln und vielleicht sogar ein Modernisierer sein auf dem Weg in eine Demokratie. Das muss man sagen zur kleinen Ehrenrettung der deutschen Politik, glaube ich, schon auch sagen, obwohl in Russland alle davon ausgegangen sind, es ist eine Rochade, es ist eine Frage der Zeit, bis Wladimir Putin wieder
kommt. Der Ministerpräsident auch immer noch Wladimir Putin hieß,
genau.
Aber der Präsident Medvedev.
So, genau. Das war irgendwie auch allen klar. Es gibt eine, finde ich, entscheidende Frage, die man sich doch stellen muss. wenn die Russen dieses Gefühl haben, diese Bitte haben, freundlich vorgetragen, wir würden jetzt gerne mal das Innerste vom Inneren eurer Armeen kennenlernen. Muss man sich dann als deutscher Verteidigungs- Sicherheitspolitiker, als Kanzlerin nicht immer mal die Frage stellen, okay, warum wollen die das eigentlich? Wofür wollen die das eigentlich?
Und natürlich stand sehr schnell der Rapallo-Verdacht im Raum. Weil natürlich die osteuropäischen Nachbarn, Menschen in Polen, die Balten, natürlich genau sagen, diese historische Verbindung sehr schnell aufgemacht haben. Mhm. Rapallo steht ja sagen als Symbol für diesen deutsch-russischen, damals deutsch-sowjetischen irgendwie Sonderweg, der am Ende in den Hitler-Stalin-Pakt geführt hat.
Umgekehrt, ne? Sagen die Sowjets haben den Deutschen dabei geholfen,
geheime Ausrüstung und Aufrüstung der Reichswehr, aber natürlich auch Modernisierung der
Sowjetischen Armee. Warum stellt sich diese Frage keiner? Wofür wollen die das eigentlich? Was haben die vor?
Naja, ich würde sogar sagen, dass die Frage, wofür wollen sie es eigentlich, ja völlig klar gewesen ist. Und die Russen haben ja ganz offen, so schildern es uns Beteiligte, die Russen haben ganz offen gesagt, warum sie diese Modernisierungspartnerschaft, wir nennen es Wandel durch Wehrtechnik, wollten. Sie wollten es, weil ihre Armee in Georgien nicht gut genug funktioniert. Man könnte auch sagen, versagt hat. So, der Georgienkrieg hätte eigentlich Grund genug sein müssen zu sagen, dass dieses russische Militär mit deutscher Hilfe nicht modernisiert werden kann und nicht modernisiert werden darf.
Machst du mal einen Sprung. 2014. Es kommt 2014, es kommt die Ukraine ins Spiel, es kommt die Krim ins Spiel insbesondere. Es tauchen plötzlich die grünen Männchen auf. Jeder weiß, um wen es geht. Und dann kommt 2015 und wir machen Nord Stream 2. Warum?
Das würde man gerne wissen. Und wahrscheinlich unter den vielen schwer zu erklärenden, die am schwersten zu erklärende Episode. Übrigens machen wir nicht nur Nord Stream 2, sondern das ist ein großes Geschäft, in dem es damals auch schon um den Verkauf von Gasspeichern geht. Im Grunde so machen wir beides mehr oder weniger in einem. Fragt man die damaligen Beteiligten, dann sagen sie, die Pläne waren eigentlich schon viel älter. Das sei ein Lieblingsprojekt von Wladimir Putin gewesen. Gerade nach der Krim und nach dem Beginn der Kämpfe in der Ostukraine sei es so wichtig gewesen, den sogenannten Minsker Prozess im Laufen zu halten. Und in einer solchen Situation könne man Wladimir Putin sein Lieblingsprojekt, nämlich Nord Stream 2, nicht aus der Hand schlagen. Nord Stream 2 nach der Annexion der Krim und ich würde sagen nach dem Moment, in dem völlig klar ist, womit wir es mit Wladimir Putin zu tun haben, in dem Fall die Energieabhängigkeit noch einmal zu vergrößern.
Von ungefähr 30 auf über 50%.
War einer der größeren Fehler. So wie wir insgesamt zum Ergebnis kommen würden, und deswegen trägt das Buch auch diesen Titel, das Versagen, dass die deutsche Politik bis zum Jahr 2014, kann man an manchen Stellen kritisieren, man findet aber auch gleichzeitig irgendwie wieder auch Stellen, Dilemmata, wo man sagt, da war es auch objektiv schwierig. Ab 2014 wird es deshalb so unerklärlich, weil klar ist, worauf Wladimir Putin letztlich aus ist. Weil es nur noch um die Frage geht, wie schlimm es mit ihm eigentlich werden wird. Und dass wir beständig eine Politik erklären, die nennen wir Dialog und Abschreckung und vergessen aber beständig die Abschreckung. Wir vergessen an irgendeiner Stelle zu sagen, folgendes Handeln von dir, Wladimir Putin, wird auf deutscher Seite zwingend Konsequenzen haben. Im wirtschaftlichen Bereich, in welchem Bereich auch immer. Wir haben keine besondere militärische Macht. Aber dieses Land hat immer eine beträchtliche ökonomische Macht gehabt. Auch die hätte man einsetzen können, um Wladimir Putin zu signalisieren, dass ein gutes Verhältnis zu Deutschland nur dann dauerhaft möglich ist, wenn bestimmte Aktionen, die bei ihm irgendwie zu sehen und zu erkennen gewesen sind, wenn die enden.
Ist das, Herr Gukow, diese Naivität, so nennen Sie es, die wir nicht bereit sind zu sehen im Umgang mit autoritären Systemen. Ich meine, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir kriegen Zugriff auf ein paar sibirische Gasfelder und so weiter. Und im Tausch quasi geben wir unsere Gasspeicher an Gazprom. Also Putin hat direkten Zugriff auf die deutsche Energieinfrastruktur. Und zwar auch nicht auf irgendwas, sondern auf die Infrastruktur.
Richtig. Und im Sommer 2021 werden diese Speicher nicht befüllt.
Richtig.
Was dazu führt, dass die Preise in die Höhe gehen. Also schon 2021. Der Krieg, der große Krieg hat noch gar nicht begonnen. Aber schon 2021 gibt es Probleme mit der Befüllung bis spät in den Herbst hinein.
Richtig.
Naivität. Obwohl, das große Aha-Erlebnis von Ihrem Buch für mich war, das Versagen war ja nicht des Staatsapparats, so würde ich sagen, des Behördenapparats. Das ist ja hier schon zur Sprache gekommen, aber erlauben Sie mir, dass ich das jetzt nochmal durch oder ausspreche als Leser, als sehr interessierter Leser. Also, die Diplomaten aus Moskau, aus der Botschaft, aus dem Auswärtigen Amt, die BND-Leute, die Militärs aus Hamburg, zitieren Sie, Beamte nenne ich das mal. Sie alle haben gewarnt.
Die Presse.
Die Presse, das ist nicht das Thema des Buches, aber das ist auch ein großes
Ich höre hier häufig, wenn es zu dem Gespräch kommt und gerade auch im Umfeld des Angriffs vom 24. Februar, höre ich häufig das typische Journalismus. Im Nachhinein seid ihr alle ganz furchtbar schlau, aber ihr wusstet es damals ja auch nicht besser. Es gibt hervorragende Bücher.
Absolut.
Es ist im Grunde lückenlos zu dokumentieren, dass kluge Leute im journalistischen Bereich auch schon ganz, ganz früh immer wieder darauf hingewiesen haben, Achtung, da könnte es ein Problem geben. Warum seht ihr das nicht?
Ich habe das für mich so in meinem Buch ausformuliert. Es gab im Grunde genommen einen Wählerauftrag für eine unkritische Russlandpolitik. Die Politik hat das, weil die Beamten haben es gesehen, haben Szenarien entwickelt, Meldungen geschrieben. Die Politik hat aber, so versuche ich das mir zu erklären, keine Naivität, aber die Wirtschaft, die Bevölkerung wollen eine Annäherung an Russland, wollen billiges Gas, wollen Frieden mit Russland, wollen auch durch den Anti-Amerikanismus mehr Russland und weniger Amerika. Deswegen können wir uns das nicht leisten. Und außerdem ist da, das ist mein Versuch zur Erklärung, was eigentlich unerklärlich ist, das haben Sie ja gerade eben gesagt, praktisch, zu versuchen, irgendwie mit diesem Nachbarn, sehr schwierigen und immer gefährlicher werdenden Nachbarn, zurechtzukommen, weil der Wähler es so haben will. Und auch hier ist das keine Anschuldigung an den deutschen Wähler, weil ich habe das für mich so formuliert, die Untugenden der Deutschen sind die Fortsetzung ihrer Tugenden. Das Bestreben, wovon ich schon gesprochen habe, sich mit Russland zu versöhnen, sich an Russland anzunähern, die schreckliche Geschichte zu überwinden, ist eine tugendhafte Eigenschaft der Deutschen. Aber das führte dann zur Untugend der Naivität, des Nicht-Erkennens-Wollens, des nicht zuhören wollen. Man hörte den Russland verstehen, die nicht Russisch verstehen, und wollte den Presseleuten, wenn wir die breite Öffentlichkeit meinen, nicht zuhören. Und der Spruch, hört auf, Putin zu dämonisieren. Das ist doch genau aus dieser Zeit, dieser Vorwurf an die Medien. Und das war genau die Zeit, wo zig Depeschen sozusagen an die Politiker, an die Regierung gingen, die Sie in Ihrem Buch dokumentieren. Das passt auf, das ist, es wird gefährlich. Aber die Politik hat das nicht gemacht. Das ist das Tragische. Obwohl ich versuche, um nicht zu hart zu urteilen, weil ich war ja auch für diese Annäherung. Ich habe mein ganzes Leben journalistisch damit verbracht,
klar,
den Russen Deutschland zu erklären und den Deutschen Russland. Und natürlich war ich für jegliche Brückenbauer-Tätigkeiten stand ich gerne zur Verfügung. Aber für mich ist die Trennlinie 24. Februar 2022. Also wer danach immer noch von einer Annäherung an Russland, von alles ist nicht so eindeutig spricht. Das ist dann für mich, da kann ich kein positives Wort mehr finden. Was vor dem 24. Februar 22 war, versuche ich zumindest Verständnis aufzubringen, obwohl es in manchen Fällen Nord Stream 2 ist, das absolute Beispiel dafür, sehr schwerfällt.
Als von sogenannten Separatisten im Osten der Ukraine ein Passagierflugzeug abgeschossen wird. 298 Tote. MH17. Spätestens da, aller spätestens ist da ist klar, dass Wladimir Putin einen Krieg im Osten der Ukraine führt. Und die sogenannten Separatisten unterstützt. Deutsche Politik ist in dem Bemühen, das Schlimmste zu verhindern, in dem sogenannten Minsker Friedensprozess, in dem es über Jahre und Jahre darum geht, sagen, diesen Konflikt so einigermaßen einzufrieren, also das weitere Ausgreifen irgendwie Putins zu verhindern, indem es darum geht, den Menschen, den betroffenen Menschen das Leben ein bisschen besser zu machen, also humanitäre Hilfe zu leisten. So das funktioniert in einem sehr prekären, sehr fragilen Gleichgewicht. Und die Pipeline Nord Stream 2 war sozusagen der Preis, den man Putin offeriert hat.
Um dieses sensible Gleichgewicht.
Um dieses fragile Gleichgewicht halten zu können. Genau. Wir haben sehr oft in Berlin das Argument gehört. Wir haben sehr oft in Berlin das Argument gehört, wer den Frieden von Minsk, wer den Minsker Prozess will, und wer Frieden im Osten der Ukraine will, der kann nicht gegen Nord Stream 2 sein. Und auch das ist ein Fehlschluss.
Ich glaube, worüber wir hier reden, ist dieser Versuch, ich würde sagen, diese geradezu zwingende Aufgabe, Verständigung mit Russland zu finden, an der kann überhaupt nichts falsch sein. Es ist geradezu Pflicht, das versucht zu haben. Meine Kritik an der deutschen Politik setzt da ein, wo, als man sieht, wie schwierig das man ist, nicht nur das Instrument des Dialogs sucht, sondern auch des Instruments des Drucks und sagt, genau weil wir das wollen, weil wir das erwarten, reden wir aber auch über bestimmte Normen, über bestimmtes Verhalten, das irgendwie sein darf und Verhalten, das nicht sein darf. Und da nutzen wir die Möglichkeiten, die dieses Land hat, nicht ausreichend aus, Wladimir Putin zu sagen, glaub nicht, dass wenn du jetzt noch den nächsten Schritt gehst, dass das ohne Konsequenz bleibt. Und ich will es um einen Punkt noch ergänzen. Um mal das Mindeste zu sagen, wissen wir ja spätestens ab 2014, dass wir es dann doch mit einem sehr schwierigen Russland und einem sehr schwierigen Präsidenten zu tun haben. Und spätestens das wäre der Moment gewesen, wo man sagt, wenn die Zeiten nicht mehr so friedlich sind, wie sie mal waren, dann denken wir darüber nach, was das für unsere Sicherheit im Äußeren und im Inneren heißt. Dann heißt es, dass die Phase, wo wir uns um die Bundeswehr überhaupt nicht kümmern, zwingend vorbei sein muss. Das heißt aber auch ehrlich gesagt, weil dieser Angriff Putins, das, was wir heute hybriden Krieg nennen, das geht ja nun auch inzwischen schon seit 10 Jahren. Das heißt, wir hätten auch anfangen müssen, darüber nachzudenken.
Heck auf dem Bundestag 2015, ne?
So, das ist die Liste ist im Grunde lang. Das heißt, wir hätten auch darüber nachdenken müssen, wie machen wir die Gesellschaft ein Stück resilienter? Also, wir reden heute so viel von Zeitenwende. Die eine oder andere kleinere Zeitenwende in diesem Bereich wäre gut gewesen, dann wären wir heute weniger unvorbereitet, als wir es sind.
Ich habe zwei letzte Fragen noch. Haben Gerhard Schröder und Angela Merkel mit Ihnen gesprochen für das Buch?
Wir haben in den Jahren zuvor immer wieder mit Gerhard Schröder gesprochen, über seine Russlandpolitik, auch über sein Verhältnis zu Wladimir Putin, über seine Freundschaft auch zu Wladimir Putin, die er ja nicht aufgeben möchte. Hat er da einen ganz klaren Loyalitätsbegriff. Er stand uns aus gesundheitlichen Gründen zu einem Gespräch nicht zur Verfügung. Wir hätten sehr gerne mit Angela Merkel dieses Thema besprochen und debattiert. Angela Merkel hat unter Verweis auf ihren Terminkalender gesagt, dass sie nicht so richtig Zeit fände. Und auf den Katalog von Fragen, die wir natürlich geschickt haben an die Altkanzlerin, hat sie auf das Kanzleramt verwiesen, weil die Akten ihrer Regierungszeit im Kanzleramt geführt würden.
Bemerkenswert. Und eine letzte Szene noch. Es ist Olaf Scholz, der bis zum letzten Moment versucht, diesen Angriff zu verhindern. Ich habe das vorher noch nie gelesen. Sie beschreiben, wie dieses letzte Telefonat, nicht dieses Gespräch an diesem absurden Tisch, abgelaufen ist, aber dieses allerletzte Telefonat von Berlin nach Moskau, ich glaube sogar am Vorabend des Krieges, wo er versucht, das irgendwie zu verhindern. Was haben die beiden da besprochen? Was war das für ein Telefonat?
Ist ein paar Tage vorher. Es ist Wladimir Putin selbst, der sagt, ich würde gerne mit Olaf Scholz telefonieren. Es ist der Tag, an dem er die Anerkennung der sogenannten Teilrepubliken, der Volksrepubliken, wie nennt man sie, die Volksrepubliken, anerkennt.
Als unabhängige Staaten.
Als unabhängige Staaten.
In der Ostukraine.
So, das will auch Olaf Scholz jetzt sagen. Und Olaf Scholz sagt ihm, er sei irgendwie außerordentlich beunruhigt. Und was seien jetzt eigentlich die nächsten Schritte? Und Wladimir Putin tut das, was er auch in allen vorherigen und späteren Gesprächen getan hat. Er sagt die Unwahrheit. Man könnte auch sagen, er lügt. Wie er in vorherigen Gesprächen gesagt hat, ja, das sind alles nur Manöver, die Truppen stehen jetzt noch im Feld, aber in den nächsten Tagen werden sie zurückgezogen werden. Und so sagt er auch in diesem Gespräch mit Olaf Scholz, dass er überhaupt gar kein Interesse an einer militärischen Konfrontation habe und dass man in Verbindung bleibe. Und tatsächlich ist die Entscheidung zum Krieg längst gefallen.
Er lügt ihn einfach an.
Ja.
Also, viel gelernt heute. Danke den beiden ganz herzlich. War, glaube ich, jede Mühe. 3 Jahre Arbeit, so ungefähr, stelle ich mir das vor.
Viel Arbeit jedenfalls.
So, war alle Mühe wert, um einmal zu verstehen, was das eigentlich wirklich ist, was da passiert ist. Ich finde, Pflichtlektüre, ihrs und auch ihr Buch. Danke Ihnen ganz herzlich, jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.